Willkommen zu Kreisab Allee und der letzten Folge zu den Olympischen Spielen 2024. Mit der Analyse zum Grand Finale in Lille und dem großen Abschlussfazit. Wie gehabt, gemeinsam mit der Handballwoche. Durch die Sendung begleitet euch natürlich Sascha Staat.
Ja, das hatten wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt, aber wir müssen natürlich trotzdem drüber sprechen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe und zur letzten von Kreisab Allee. Das war's dann sozusagen quasi mit den Olympischen Spielen hier in Paris und Lille. Und zum Abschluss spreche ich natürlich wie immer mit dem Chefredakteur der Handballwoche, mit Olaf Bruchmann. Und ich habe es ja gerade schon so ein klein wenig angedeutet, wenn wir uns das Ergebnis anschauen. Das sagt ja mehr oder weniger alles aus. 39-26 hat Dänemark dieses Finale gewonnen. Deutschland hatte eigentlich von der ersten Minute an keine Chance.
Nein, überhaupt nicht. Hallo Sascha. Und das deprimiert mich immer noch, auch lange nach diesem Finale, was übrigens das eindeutigste vom Ergebnis her war in der olympischen Historie. Ganz ähnlich wie bei den Frauen auch. Noch nie hat ein Frauen-Olympiasieger so hoch gewonnen, wie die Norwegerinnen das gegen Frankreich getan haben. Ja, aber die deutsche Mannschaft hat schon zur Pause mit 21-12 zurückgelegen und eigentlich war das Ganze nach 15 Minuten schon zu Ende, hatte ich so das Gefühl. Die Dänen waren im Partymodus auf den Tribünen und die französischen Fans fingen an, Chansons und ihre Marseillaise zu singen. Es war so, als ob denen langweilig war auf der Tribüne, weil Deutschland einfach heute gar nichts gelang und nichts irgendwie entgegenzusetzen hatte. Man muss natürlich auch bei aller Kritik sagen, dass Dänemark außerirdisch gut gespielt hat. In der Abwehr, im Tor, im Tempo, im Positionsangriff. Das kann man gerne mal als Lehrvideo sich anschauen.
Es war, so habe ich es dann auch in meiner Inhaltsangabe formuliert, das perfekte Spiel von Dänemark. Also sie haben eigentlich nichts falsch gemacht. Sie haben unfassbar präzise im Angriff gespielt. Sie waren natürlich sehr schnell auf den Beinen. Sie haben in der Defensive überragend agiert. Und da möchte ich direkt mal mit anfangen, weil das aus meiner Sicht das größte Problem der deutschen Mannschaft heute war, der Positionsangriff. Wir haben gestern in der Vorschau darüber gesprochen und ich habe Magnus Saugstrup als den Schlüsselspieler von Dänemark genannt. Die Deutschen haben es nicht geschafft, um ihn herum Lücken zu generieren, um zu leichteren Abschlüssen zu kommen. Und das hat sich übers ganze Spiel gezogen tatsächlich.
Ja, von Anfang an waren Lukas Jørgensen, würde ich sogar noch mit dazu nehmen, der neben Saugstrup verteidigt hat. Das war unfassbar gut. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, der sieht immer ein bisschen langsam und schwerfällig aus eigentlich, der Magnus Saugstrup. Aber er steht immer richtig und er spielt auch nicht viel faul. Das ist also ein sehr, sehr schlauer Spieler, der ein hohes Maß so an Intuition und Timing hat. Das macht echt Spaß, ihm in der Abwehr zuzuschauen und das sagt man eigentlich selten, denn sonst sind es ja eher die Angreifer, wo man so Wow-Effekte hat. Ja, und selbst Johannes Goller, der auch gefühlt 110 Kilo Muskelmasse hat, kam nicht irgendwie um Saugstrup drumherum. Das ist halt ein echtes Kraftpaket, was Golli auch ist, keine Frage, aber heute gelang einfach gar nichts.
Ja, es ging eigentlich ja schon so los, zumindest mit diesem Gefühl. Ich habe das jetzt in unseren Gesprächen mehrfach schon gesagt. Man entwickelt, finde ich zumindest, also das geht mir ganz, ganz oft so, auf der Tribüne schnell ein Gefühl, in welche Richtung ein Spiel geht. Wir hatten das Grundvertrauen im Spiel gegen Frankreich thematisiert. Gegen Spanien war es eine knappe Sache, ganz klar. Da war es noch mehr Abwehrschlacht als gegen die Franzosen, auch wenn das ein ultra intensives Spiel war. Aber heute habe ich nach einer Viertelstunde gedacht, Deutschland kann machen, was es will. Sie werden diese Partie nicht gewinnen. Und es gab eine Szene, die dem Ganzen nochmal so einen Turbo verliehen hat für Dänemark. Das war der vergebene Tempogegenstoß von Lukas Mertens. Er bekommt eine Zeitstrafe, weil er bei einem Leger Niklas Landin an den Kopf wirft. Ich bin übrigens der Meinung, weil ich es nochmal in der Zeitlupe gesehen habe, dass Niklas Landin sich zum Ball bewegt. Ich habe auch mehrere Nachrichten dazu bekommen von Leuten, die nicht einverstanden waren mit der Entscheidung. Aber das hat dann nochmal dafür gesorgt, dass Dänemark ja nochmal mehr aufs Gaspedal treten konnte. Und dann haben sie auch, ich gucke gerade nochmal in der Statistik, 6 Tore hintereinander gemacht. Also es stand 7-5 und dann stand es hinterher 12-5, beziehungsweise 6-5, so ist es ja richtig. Und dann haben sie 6 Tore in Folge gemacht zum 12-5 und das war dann genau zur 15-Minuten-Marke. Merkel. Was hat Dänemark denn in der Offensive so gut gemacht, dass Deutschland das nicht verteidigt bekommen hat?
Das war für mich auch eine Schlüsselszene. Also jetzt nicht, weil Lukas Mertens die Zeitstrafe bekommen hat, sowas passiert. Und Lukas wollte ja auch nicht Niklas Landin am Kopf treffen, sondern er wollte ein Tor machen, keine Frage. Die Regeln ist nun mal so, wenn die Torhüter sagen, die melden sich ja meistens auch hinterher bei den Schiedsrichtern, dass das Richtung Kopf ging, da konnten die Schiedsrichter kaum anders entscheiden. Aber du hast völlig recht, das war dann die Turbo-Phase, wo sie eben mit 6-1 in Folge, also beim 6-1-Tore-Lauf wegziehen. Und da war eigentlich schon alles für mich entschieden. Und wenn du die Körpersprache ansprichst, das ging mir auch so. Das ging mir sogar vor dem Anpfiff schon so. Ich hatte das Gefühl, dass die Dänen unfassbar heiß sind und diese Goldmedaille unbedingt wollten. Und sie wollten auch Deutschland zeigen, dass sie die bessere Mannschaft sind. Jetzt ist die Frage, wollte Deutschland das nicht? Das glaube ich nicht. Ich will Ihnen das nicht absprechen. Sie wollten gewinnen, aber vielleicht waren Sie auch so ein ganz bisschen satt. So ganz bisschen hinten im Kopf oder irgendwo im Bauch. Wir haben ja Silber sicher. Dänemark ist sowieso der große Favorit. Und schon bist du ja so ein paar Prozentpunkte weniger aktiv auf dem Feld. Und das fand ich schade. Ja, hätte nicht sein müssen heute. Ich hätte mich auch gefreut, wenn es vielleicht eine knappe Niederlage gewesen wäre. Und dann wären wir auch mit einem besseren Gefühl aus diesem Turnier gegangen.
Wieso? Gehst du jetzt mit einem schlechten Gefühl aus dem Turnier raus? Ich nicht, weil ich eine Weiterentwicklung festgestellt habe bei der deutschen Mannschaft. Aber lass uns noch nicht zum Fazit kommen. Ich möchte noch mal ganz kurz bei diesem Spiel bleiben. Das Interessante ist ja, dass Niklas Landin, der übrigens ins All-Star-Team gewählt wurde, ich weiß nicht warum, weil ich fand sein Turnier jetzt nicht so überragend, nur 10 Paraden am Ende auf seinem Konto hat. Dazu kommen noch mal 3 von Emil Nielsen. 13 Paraden für 33%. Das ist gut, aber ist jetzt nicht herausragend. Bei Deutschland sind es halt nur 8 Paraden. Und insgesamt 17%. Andreas Wolf hat die ersten 6 Bälle nicht halten können. Und das war auch für mich schon kein gutes Zeichen. Er hat danach eingehalten, dann hat er nochmal eingehalten. Der ging dann ins Seiten aus, also der Ballbesitz blieb bei Dänemark. Aber er war nicht drin in diesem Spiel. Und ich weiß gar nicht, ob eine Leistung wie gegen Spanien nötig gewesen wäre. Aber gestern haben wir auch gesagt, so ja, um die 17 Paraden wären nicht schlecht. Jetzt waren es halt weniger als die Hälfte. Das ist schon eklatant.
Das ist eklatant. Man muss aber auch sagen, dass die dänischen Angreifer mit einer unglaublichen Wucht und Präzision kommen. Und gerade in der Anfangsphase hatte ich das Gefühl, dass sie eben aus der Nahwurfzone von 6 Metern unseren Torleuten auch die Bälle um die Ohren gefeuert haben. Da war auch nicht viel zu halten. Es fängt ja dann in erster Linie schon bei der Abwehr an, die Gitzel oder Pytlick kaum irgendwie behindert haben.
Gitzel, du hast ihn gerade angesprochen, 11 von 13. Magnus Landin hat übrigens für mich auch ein absolutes Weltklasse-Spiel gemacht. Der geht ja gerne mal unter, weil er so unscheinbar ist. 7 von 8, mega Effizienz. Und vor allem hat er in der Abwehr auf der Halbposition gegen Renas Uschins ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, sodass Alfred Gislason schon relativ früh gezwungen war, Häfner für Uschins auf die Platte zu schicken. Simon Pytlick auch mit 6 von 10, mehr als in Ordnung. Rasmus Lauge hat toll Regie geführt auf der Mitte, 5 von 5, dabei auch einige fantastische Würfe ausgepackt. Und sie haben ja auf der anderen Seite Niklas Kirkelöke, auch der kann auf der Halbposition verteidigen, sodass Gissel sich in der Abwehr ein bisschen ausruhen kann. Wir kommen gleich nochmal zu Matthias Gitzel, da habe ich nämlich eben eine ganz interessante Statistik gelesen. Und bei der deutschen Mannschaft hat mir dann am Ende Juri Knorr immer besser gefallen. Er hat dann ein paar Schlagwürfe ausgepackt, aber was halt nicht funktioniert hat, weil du das eben ja schon gesagt hast, die Zuspieler an den Kreis. Johannes Goller nur mit einem Wurf insgesamt, das sagt eigentlich auch sehr, sehr viel.
Das sagt was über das deutsche Angriffsspiel aus, aber das sagt vor allem auch was über die sehr, sehr gute Deckung der Dänen, die ich ja eben schon erwähnt habe.
Ich glaube tatsächlich, selbst wenn Deutschland fast ans Leistungsmaximum gekommen wäre, heute hätte man gegen Dänemark auf jeden Fall verloren.
Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, als Nikolai Jakobsen bei der Pressekonferenz abschließend gesagt hat, wir haben heute gezeigt, wie Handball gespielt wird. Es hatte so einen leichten Arroganzanflug. Das war gar nicht so gemeint, aber das klang halt so. Wir haben euch mal gezeigt, wie es geht. Und das war natürlich auch so. Ich finde schon, dass Dänemark insgesamt, nicht nur bei diesem Turnier, die kommen als Dreifach-Weltmeister hierher, bei diesem Turnier aber auch wieder erst recht gezeigt haben, warum sie die beste Mannschaft der Welt sind. Und jede Mannschaft, egal wer, die Spanier, die Schweden, die Franzosen oder auch die Deutschen müssen mehr als ihr Optimum auf die Platte bringen, um überhaupt gleichwertig zu sein.
Dann gucken wir mal auf das All-Star-Team. Das finde ich ja immer sehr, sehr spannend. Also das ist jetzt das All-Star-Team der IHF mit 2 Deutschen, mit Juri Knorr und mit Renas Uschins. Bei Knorr überrascht es mich ein bisschen auf Sicht des Turniers. Mir fehlt insgesamt in dieser Auflistung Alex Flahr von Slowenien, der, wie ich finde, ein sensationelles Olympiaturnier gespielt hat. Wir haben im Tor Niklas Landin, das habe ich eben ja schon angesprochen. Weiß ich nicht. Gonzalo Pérez de Vargas fand ich relativ stark. Ich kann aber da mit Niklas Landin leben. Manchmal ist das ja auch so ein Lifetime Achievement Award. Ja, das darf man nicht vergessen. Da hauen sie dann gerne nochmal einen in so eine Mannschaft rein, obwohl er vielleicht nicht so überragend gespielt hat. Aber gut, ist auch egal. Auf halb links Simon Pitlick, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir auf halb rechts halt, wie gesagt, Renas Uschins. Und sie haben dann Matthias Gitzel zum MVP ernannt. Das ist auch in Ordnung. Er ist Topscorer geworden und er ist der erste Spieler in der Handballgeschichte überhaupt, der amtierender EM, WM und Olympiatorschützenkönig ist. Das hat noch nie jemand vor ihm geschafft. Alleine das sagt so viel aus, Olaf. Und vielleicht sollten wir das auch mal einordnen. Wir sprechen hier über einen historisch guten Spieler. Der wird ja noch ein paar Jährchen spielen. Er wird nicht immer dieses Niveau halten können, das ist ganz normal. Aber wir sprechen von einem Spieler, der über Generationen der Handballgeschichte wirklich Unfassbares leistet. Und seitdem er 2021 bei der WM in Ägypten sein erstes Turnier im Erwachsenenbereich gespielt hat, war er jedes Mal im All-Star-Team. Also mir fehlen die Worte.
Was soll ich jetzt sagen, wenn dir die Worte fehlen? Na, es ist schon unglaublich. Also Matthias Gitzel ist wirklich im Moment der beste Handballer der Welt. Er ist ja auch noch Welthandballer dazu. Wir sprengen wahrscheinlich auch den Rahmen der Sendung, wenn wir alle Erfolge von ihm aufzählen. Ich finde, dass er wirklich... Er versprüht so eine Leichtigkeit. Er hat immer Spaß am Spiel und er hat Lust an der körperlichen Auseinandersetzung. Denk alleine daran, in welche Situationen er sich manchmal bringt. Da ist gar keine Lücke und er springt trotzdem rein und er nimmt auch ein böses Foul in Kauf, weil er gar nicht anders zu stoppen mehr ist. Er ist einfach doppelt so schnell wie manch anderer. Wie oft er irgendwie auf dem Rücken landet oder ihm der Arm verdreht wird. Und trotzdem geht er immer wieder in diese 1-1-Situationen und im Moment ist er ohne Frage der beste Handballer der Welt.
Dann haben wir auf links außen, ich glaube, das hatte ich nämlich noch nicht genannt, Dani Fernandes von Spanien fand ich sehr gut, aber Hugo Descartes hat mir auch gut gefallen, der Franzose auf rechts außen. Dann Blas Jans, der Slowene, der auch relativ viel Einsatzzeiten auf halb rechts bekommen hat. Ich glaube, sie haben das aber bewusst so gewählt, weil sie auch überzeugt waren von der Leistung von Renas Uschins bei diesem Turnier. Das war natürlich sensationell. Und Lukas Jörgensen ist der Kreisläufer. Da hätte ich ja ein bisschen was anders gemacht. Ich hätte Goller am Kreis nominiert, dafür nicht Juri Knorr, aber wahrscheinlich Alex Flahr. Also das wäre meine Auswahl gewesen. Wobei ich finde, dass Juri Knorr, und damit kommen wir zum Fazit der deutschen Mannschaft nochmal insgesamt auf dieses Turnier betrachtet, Olaf, dass der anders, cleverer und besser gespielt hat als bei der Europameisterschaft. Er hat sich mehr an das System der Mannschaft angepasst und ich finde, das war für ihn persönlich ein guter Schritt und eine gute Weiterentwicklung jetzt im Vergleich zu ein paar Monaten zuvor.
Das war auf jeden Fall eine Weiterentwicklung und ich erinnere mich an viele Interviews in der Mixzone, wo er selber das Gefühl hatte nach einem Spiel, er musste alleine diese deutsche Mannschaft tragen. Er hat oft auch von der Last auf seinen Schultern gesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass er diesmal ein bisschen mehr losgelassen hat. Er wusste, dass auch Uschins gut spielt und hat sich einfach in dieses Gefüge mehr eingebracht. Da hast du völlig recht. Und das hat seinem Spiel gut getan, weil er eben nicht mehr das Gefühl hatte, er muss alles alleine entscheiden. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Ja, leider ist es ja so, der letzte Eindruck bleibt und dann kommen wir wieder zu diesem desolaten Finale. Aber insgesamt hat Juri Knorr eine Weiterentwicklung und auch ein sehr gutes Turnier gespielt, richtig.
Was nehmen wir mit aus diesem Turnier, was die deutsche Mannschaft angeht für die Zukunft? Ich würde sagen, die Mannschaft hat eine gute Perspektive. Ich finde aber, wenn wir jetzt erwarten, dass sie regelmäßig oder sagen wir mal jedes Jahr eine Medaille gewinnen, dass wir vielleicht wieder zu viel erwarten. Weil es gibt natürlich noch Baustellen. Wir haben hinter Renas Uschins weniger Alternativen auf der Linkshänderposition. Ja, Max Benecke, da muss man natürlich gucken, wie er sich entwickelt. Er spielt jetzt komplett bei den Füchsen Berlin, aber hinter Matthias Gitzel bekommst du nicht so viel Einsatzzeit. Ja, frag mal alle anderen dänischen Nationalspieler, die Linkshänder sind. Und Nils Lichtlein, das wird sicherlich ein interessanter Spieler. Franz Semper, ja, das ist auch ein Akteur, der ja mit dabei gewesen wäre. Alfred Gislason war sehr von ihm überzeugt. Muss man mal abwarten. Kai Häfner wird natürlich wahrscheinlich in Zukunft dann nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, wenn ich das jetzt auch richtig mitbekommen habe. Christoph Steinert ist auch in einem gewissen Alter. Wie siehst du die Zukunft dieser Mannschaft? Und war das jetzt ein sehr gutes Turnier? War es ein gutes Turnier? Muss man ja immer ein bisschen differenzieren.
Also ich finde, dass es ein sehr gutes Turnier war, denn Deutschland hat Silber gewonnen. Das ist die erste Medaille seit 2016. Ich habe so eine lustige Statistik gesehen, dass wir alle 20 Jahre nur nach Gold greifen. Also 1984 in Los Angeles im Endspiel gestanden, 2004 in Athen und jetzt wieder. Und es gab dreimal Silber. Ist vielleicht auch irgendwie eine Historie. Aber dieses Turnier war sicherlich sehr gut. Und es macht mir wirklich sehr viel Hoffnung auf die Zukunft und für die Zukunft, weil wir ja auch die jüngste Mannschaft im Turnier hatten. Selbst wenn man jetzt an kleinen Stellschrauben noch dreht und wenn man bedenkt, dass Andy Wolf auch ja schon im Reifenalter ist, dass Kai Häfner aufhören wird, also das ist definitiv, dass er aus der Nationalmannschaft zurücktritt, glaube ich aber, dass das Grundgerüst dieser Mannschaft auf 4-5 Jahre sicher zusammenbleiben wird. Und nach allen Gesprächen auch mit Alfred Gislason hat er ja gesagt, er hat dieses Team zusammengestellt für die Heimweltmeisterschaft 27. Und das soll dann der Zenit sein dieser Mannschaft. Wenn du mich jetzt fragst, ob wir erwarten dürfen, dass sie in jedem Jahr eine Medaille gewinnen, sage ich ganz klar nein. Dazu ist auch der Welthandball viel zu ausgeglichen. Die Slowenen waren jetzt wieder dabei, die Spanier sind immer dabei, Schweden, Dänemark, Frankreich. Manche Nationen haben es ja gar nicht geschafft bis zur Olympia. Wir müssen also auch schauen, wie der Welthandball und der europäische Spitzenhandball da gelagert ist. Ich hoffe, dass wir zur erweiterten Weltspitze auf Dauer gehören und dass wir dann immer mal wieder mit sehr guten Leistungen ein bisschen für Furore sorgen und dann könnte auch eine Medaille wieder drin sein.
Ja, finde ich eine gute Einordnung, weil man könnte jetzt, wie gesagt, hingehen und denken, die holen jetzt jedes Jahr was. Aber das ist genau richtig, was du gesagt hast. Der Welthandball ist sehr, sehr ausgeglichen. Und Slowenien ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die waren, ich will nicht sagen, jahrelang von der Bildfläche verschwunden. Aber die haben jetzt auch ein bisschen was verändert, haben mit Uroš Zorman einen Trainer, der anscheinend richtig gut zu dieser Mannschaft passt. Ja, jetzt ist ja Olympia sozusagen vorbei. Ich weiß, du musst gleich nochmal an den Schreibtisch. Aber trotzdem, wie fällt dein Fazit insgesamt aus? Nicht nur, was den Handball angeht. Ich muss sagen, ich war extrem begeistert. Ich weiß, dass es nicht deine ersten Spiele gewesen sind und dass du mir auch schon viel erzählt hast von anderen Olympischen Spielen. 2012 war ich selbst als Zuschauer mit dabei. Es hat meine Erwartungen maximal übertroffen.
Meine auch. In meiner Olympiageschichte sind die Pariser Spiele ganz, ganz hoch angesiedelt, weil es wunderbare Stimmung gab, weil die Fans toll waren, die Franzosen waren tolle Gastgeber. Denkt nur alleine an die Bilder vom Fernsehen, was ihr ja zu Hause auch alle gesehen habt, aus dem Grand Palais, wo es Fechten gab, aus dem Beachvolleyballstadion am Eiffelturm, Reiten in den königlichen Gärten von Versailles. Also das waren ikonische Bilder, die sich in jedes Gedächtnis eines Sportfans eingebrannt haben. Natürlich auch Zuschauerrekorde in Lille, 27.000, das gab es auch noch nicht bei Olympia. Insofern, Paris hat für Rekorde gesorgt und hat auch die Messlatte für die kommenden Spiele, Los Angeles 28, Brisbane, Australien 32, sehr, sehr hochgelegt. Ich habe meine Zweifel, dass die beiden folgenden Ausrichter das toppen können.
Oh, warum kommst du zu diesem Fazit?
Weil das eben europäische Spiele waren, weil ich das Gefühl hatte, dass hier unser Kontinent auch sehr gut vertreten war. Ja, und weil die Sportstätten so überragend waren. Ich war noch nicht in Brisbane, kenne ich nicht, aber Los Angeles weiß ich, dass das eben nicht so alte, tolle und traditionsreiche Bauten sind. Vielleicht ist ja auch nur mein eigenes Empfinden, das hat mir halt besonders gut gefallen.
Da kann ich zustimmen. Ich war zwar noch nicht in Los Angeles, aber die Bauten hier sind sehr, sehr schön. Und das, ja, das war ein toller Event. Es war phänomenal. Du hast gerade auch dieses Stadion am Eiffelturm angesprochen. Also ich war komplett geflasht und ich weiß nicht, ob ja, das vielleicht auch eine Frage der aktuellen Zeit ist, dass Paris und dieses teilweise sehr zerstrittene Frankreich aufgezeigt hat, dass es auch geht, wenn man mal zusammenhält und wenn man gemeinsam etwas versucht. Und das ist den Franzosen auf eine phänomenale Art und Weise gelungen. Ich möchte mich bedanken, auch bei dir, Olaf, dass wir hier regelmäßig, auch wenn bei dir teilweise die Zeit knapp war, immer miteinander sprechen konnten. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich möchte natürlich auch allen danken, die Feedback gegeben haben. Und das war dann doch meistens sehr, sehr positiv. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und denk dran, jetzt gibt es eine kurze Pause und bald fängt die neue Handballsaison an. Letzte Aussage von dir dazu, bist du dafür schon wieder bereit?
Im Gedanken noch überhaupt nicht, aber wir produzieren am 27. August unsere große Saisonvorschau. Morgen auf dem Weg nach Hause im Zug gehen die Gedanken nach vorne, heute noch nicht.
Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Allen, die auch hier gewesen sind und vielleicht auf der Rückfahrt nach Deutschland gerade reinhören, natürlich auch eine gute Heimreise. Und allen anderen sei gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit Kreis ab Allee. Allen, die an diesem Projekt mitgeholfen haben, sei auch vielen Dank nochmal gesagt. Und schaut vorbei auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube vor allem, aber auch bei Instagram. Und wir hören uns dann zur Saisonvorschau 2024, 2025 wieder. Bis dahin, tschüss.